Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben zu unserem zweiten Abend Pro Christ 1995 live aus Kassel. Aus Leipzig. Entschuldigung. Ulrich Parzani kommt aus Kassel. Wer gestern Abend schon hier war, der weiß ja, dass Frankenberg-Eder live erwähnt worden ist von dem Moderator dort. Wir waren nämlich unter den letzten drei, die angefangen haben. Hat sich also gelohnt, ein bisschen später anzufangen, wenn wir beim nächsten Mal vielleicht wieder machen. Wer hat denn von Ihnen eine Stereoanlage zu Hause? Und wie oft, das sind also eine ganze Menge, wie oft haben Sie so die Gelegenheit, Ihre Lieblings-CD zu hören? Wenn man alleiniges Benutzungsrecht dieser Stereoanlage hat, dann ist das ja keine Frage, eben immer dann, wenn man möchte. Wenn man aber mit ein oder zwei oder drei Personen teilen muss, die Bedienung, dann ist das vielleicht so eine Kompromisssache, abzustimmen zwischen Punk und Bach, Vivaldi und Techno. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich habe also zu Hause auch drei Kinder, die mittlerweile bedienungsfähig dieser Stereoanlage sind. Und es ist dann immer schön, wenn man wenigstens eine CD hat, wo man sich so einigt auf den Geschmack. Und eine unserer Lieblings-CDs ist von Andreas Biermann, Volle Kraft voraus. Die wird es nachher auch auf dem Büchertisch geben. Aber noch schöner ist nicht, dass die CD nur da ist, sondern dass Andreas Biermann da ist. Herzlich willkommen, Andreas, kommst du nach vorne. Ich hatte gestern irrtümlicherweise gesagt, Andreas Biermann kommt aus Berlin. Da kam er auch mal her, jetzt aber aus Göttingen. Wir möchten bis 19.55 Uhr, also das ganze gesamte Vorprogramm, bis es dann live nach Leipzig geht, von Andreas gestalten lassen. Bitteschön.
In Leipzig, Namen zusammen. Gut gefüllt ist das hier. Wir sind so über 2500 Menschen. Und jetzt kommen mit Ihnen nochmal so 80.000, 85.000 dazu. Also gut, wir rücken ein bisschen zusammen. Dann reicht der Platz, nehme ich an. Also, liebe Leute in Vöcklabruck in Österreich, ihr seid jetzt auch dabei. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen den Feuerwehrleuten in Wildenfels in Sachsen. Bei euch gibt's nicht nur Glockenläuten, mit dem zu Pro Christ eingeladen wird, sondern jeden Abend heult die Sirene, damit die Feuerwehrleute kommen. Das ist das richtige Feuerwehrläuten. Also willkommen, schön, dass ihr da seid. Seid ihr denn auch alle da? Und wenn's brennt heute Abend? Eher umgekehrte Probleme haben unsere Freunde im schwäbischen Aalen. Die Veranstaltung findet in der Eiskunsthalle statt. Die Saison ist gerade vorbei, der Boden noch Meter tief gefroren. Wir brauchen einen warmen Gruß, schreiben die Freunde in Aalen, und eine heiße Predigt. Also, den Gruß kriegt ihr schon mal jetzt. In Schaffhausen in der Schweiz, da gibt's den Rheinfall. Am Telefon jetzt direkt mit uns verbunden ist Attilio Sibien, der Leiter des Pro-Christ-Büros in der Schweiz. Hörst du mich, Attilio?
Jawohl, hallo Jürgen.
Hallo, also ich hoffe, Pro-Christ in der Schweiz ist kein Rheinfall. Wie geht's denn bei euch?
Ja, das kann ja kein Rheinfall sein, wenn ihr in Deutschland die Arbeit für uns so perfekt macht.
Lob aus der Schweiz hört man gerne.
Aus unseren Veranstaltungsorten in der Schweiz sind die Besucherzahlen am Steigen, sodass sich nun bereits über 1000 Besucher allabendlich im Hochdeutsch üben.
Ja, das ist doch herrlich.
Wir strengen uns sehr an, doch manchmal hört man an einem oder anderen Ort, dass es höher fast nicht mehr gehe.
Das Anstrengen oder was?
Nein, das Hochdeutsch.
Das Hochdeutsch. Wir werden ja vielleicht Ulrich Parzani einen Volkshochschulkursus in Schweizerdeutsch spendieren.
Super, da freue
vielleicht
ich mich.
Könnt ihr dafür mal sammeln.
Wir möchten eigentlich dir Jürgen und Ulrich Pazani und allen ProChrist-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz herzlich danken. Alle Veranstaltungsorte der Schweiz grüßen euch nun mit einem kräftigen Applaus.
Und wir grüßen mit einem kräftigen Applaus zurück. Leb wohl, Attilio. Also ganz viele Pro-Christ-Leute haben heute Geburtstag. Ich habe zwei Ehepaare gegrüßt, die Hochzeitstag hatten. Ich wusste, dass ich damit eine Flut auslösen würde. Ich kann nicht allen gratulieren, die heute Geburtstag haben. Aber allen, die mitmachen bei ProChrist, die da sind und heute Geburtstag haben, Namenstag, die Jubiläum haben, die 100 Jahre unfallfrei fahren oder was auch immer, wir gratulieren herzlich. Ganz schön alt geworden ist auch Ulrich Pazani, das melden die Emdener aus Ostfriesland. Da hat es nämlich so viel geregnet, dass er auf den Litfaßsäulen ganz faltig und verheult aussieht. In echt, liebe Emdener, in echt ist er genauso schön wie immer, ihr könnt euch nachher überzeugen. So, und jetzt sind wir in Brücken, wenn es geklappt hat technisch, und zwar in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Pfarrer Schmidt, zu Ihnen kommt beinahe das ganze Dorf, habe ich gehört.
Nein, ganz so ist es nicht, aber wir haben uns gestern sehr gefreut über eine Großzahl von Besuchern, die in unsere Kirche gekommen sind.
Also nennen Sie doch mal ein paar Zahlen. Wie viele Einwohner hat Brücken denn?
Brücken hat knapp 1000 Einwohner.
Und wie viele Leute sind da bei Ihnen?
Also gestern waren 230 Leute gekommen und heute sind es so gut 100. Also ein ganz Teil weniger.
Also gestern 330, das heißt, man kann die zählen, die nicht gekommen sind. Bei Ihnen ist auch schon manches passiert, inhaltlich, aber eine Kirchenbank ist, glaube ich, auch zusammengekracht.
Ja, so ist es. Aber die größere Freude und die Dankbarkeit ist bei uns vorhanden vom gestrigen Abend her. Es haben sich immerhin 38 Menschen entschieden, einen Schritt im Glauben mit Jesus zu wagen. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Zeugnis und gibt viel Anlass zur Freude und zur Dankbarkeit.
Vielen Dank, dass wir mit Ihnen sprechen konnten. Grüßen Sie Ihre Brückner ganz herzlich von uns.
Ja, grüßen Sie auch in Leipzig und an allen Übertragungsorten. Vielen Dank.
Danke, Pfarrer Schmidt. Eine beeindruckende Statistik meldet auch Bülow. Das liegt in der mecklenburgischen Schweiz. Am zweiten Abend kamen von 70 Einwohnern über 30. In den Dörfern ist es vielleicht alles auch noch ein bisschen leichter. Ich weiß gar nicht, wo wir die Hälfte der Leipziger unterbringen würden hier, was? In Marne in Schleswig-Holstein, da trifft man sich im Forum der Realschule und die Satellitenschüssel ist an der Realschule angebracht, sodass die jeder sehen kann. Da ging schon mal jemand vorbei und fragte jemanden, holen sich die Lehrer die Informationen jetzt aus dem Weltall, weil ihnen nichts mehr einfällt? Ich weiß nicht, aus dem Weltall hört man vielleicht nicht allzu viel, aus dem Himmel hört man eine Menge, vielleicht auch heute Abend. Wir sind jetzt verbunden mit Linz, mit Oberösterreich.
Ja, aus Österreich, aus Linz-Ufer.
Oh, das haben wir ja fast verstanden. Das ist Wolfgang Fischer, stimmt's?
Ja, genau.
Oberösterreich, in Linz erwartet oder habt ihr erwartet heute einen ganz besonderen Besuch? Ist er denn gekommen?
Ja, er ist richtig gekommen. Unser Landeshauptmann war hier zu einem Interview. Aber leider hat er nicht viel Zeit. Aber dafür ist der Vizebürgermeister Blöchel noch immer da. Und ich begrüße den Herrn Vizebürgermeister Blöchel. Ja, und alle Gäste aus Linz-Ufer.
Also, ich habe es jetzt nicht richtig gehört. Der Landeshauptmann ist da, ja?
Ja, der ist schon wieder gegangen.
Ach, der ist schon wieder gegangen. Also, den können wir jetzt nicht grüßen. Er hat ein kurzes Gastspiel gegeben. Der Landeshauptmann, das ist das, was hier so in Deutschland der Ministerpräsident ist. Das ist schon eine besondere Ehre. Wie geht's euch denn in Österreich?
Wir sind sehr glücklich und wir haben eine gute Veranstaltung und eine gute Gemeinschaft untereinander.
Das ist schön. Grüßt herzlich in Linz. Wir grüßen alle Österreicher. Wolfgang Fischer, können Sie jetzt mal Manfred Siebald ansagen? Der singt jetzt auf richtig Oberösterreichisch.
Dann werden wir sehen. Was singt er?
Also, ich höre die Ansage aus Oberösterreich für Manfred Siebald.
Jetzt singt der Manfred Siebald einen neuen Song.
Das war super. Nächstes Mal ProChrist aus Linz. Wir wollen jetzt auch mit dem reden, zu dem Manfred Siebald gerade in seinem Lied geredet hat. Wir tun das heute auf Französisch. Wir haben heute Pastor Jabé Kinkila hier, der kommt aus Zaïre. Und er ist der Pastor der französisch sprechenden Gemeinde hier in Leipzig. Gott versteht Französisch, keine Frage. Aber die meisten von uns wahrscheinlich nicht. Deswegen werden wir das Gebet übersetzen, damit jeder mitbeten kann.
Prions Dieu. Beten wir zu Gott. Seigneur Jésus Christ, Herr Jesus Christus, nous voici réunis devant ta présence divine magnifique pour célébrer ton Saint-Mont.
Wir sind hier in deiner herrlichen Gegenwart versammelt, um deinen Namen zu loben.
Nous évoquons ton Saint-Nom afin que tu puisses manifester au milieu de ton peuple.
Wir rufen deinen heiligen Namen an, damit du dich offenbarst inmitten deines Volkes.
Nous voulons vivre ta parole à travers ton serviteur Pazani.
Wir wollen dein Wort leben durch deinen Diener Ulrich Pazani.
Seigneur,
Herr,
beaucoup sont venus avec leur fardeau.
Viele sind mit ihren Lasten gekommen.
Décharge-le.
Befreie sie.
Donne la réponse à ceux qui ont des questions et la solution à ceux qui ont des problèmes.
Gib Antworten denen, die Fragen haben, und Lösungen, wo Probleme sind.
Dieu le Père,
Gott, unser Vater,
ton peuple t'écoute, parle et instruis-nous.
Dein Volk hört dir zu, sprich zu uns und lehre uns.
Remplis ton messager par le Saint-Esprit et que l'auditoire soit saisi par ta puissance.
Fülle deinen Boten mit dem Heiligen Geist und dass wir Zuhörer auch von deiner Kraft gepackt werden.
Par ton bon nom, nous te prions ainsi.
In deinem herrlichen Namen bitten wir dich.
Merci, Seigneur Jésus Christ. Amen.
Danke, Herr Jesus Christus. Amen.
Wer bin ich? Bin ich, wer ist das Thema heute Abend? Ich bin gespannt auf das, was Ulrich Pazani dazu zu sagen hat. Wir sind jetzt so in der Regel gut dreiviertel Stunde zusammen. Und die meisten von uns sitzen jetzt wahrscheinlich dreiviertel Stunde schon auf ihrem Platz. Ich sage jetzt nicht, wir wollen aufstehen. Aber setzen Sie sich doch mal anders hin, setzen Sie mal aufrecht hin, bewegen Sie mal die Arme ein bisschen, atmen Sie auf und singen Sie das auch noch. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben, unser Prochristlied.
Ach, es tut mir so leid, meine herzliche Entschuldigung in die Schweiz, mein... Ich würde so gerne Schweizerdeutsch sprechen können. Grüezi miteinander und auf Wiedersehen. Das ist so ziemlich alles, was ich kann. Ich sollte auch Polnisch sprechen. Aber ich bin so froh, dass ich wenigstens Dziękuję sagen kann. Das soll Danke heißen, falls man das so verstanden hat auf Polnisch. Ich bin ja hier in Sachsen. Und in Sachsen gibt es eine der schönsten Färbungen deutscher Sprache, die weit und breit je gehört wurden. Das einzige Problem besteht darin, dass ich, obwohl ich so viele sehr, sehr enge und gute sächsische Freunde habe, mich so schwer tue, ich kann es nicht. Ich übe immer an dem einen großen Leitsatz aller Sachsen. Der soll angeblich heißen, ungegüßt können wir wohl leben, aber ohne Kaffee können wir nicht kämpfen. Also ich muss wohl sächsisches Erbe in mir haben, denn Kaffee trinke ich viel und gern. Nur mit dem ungeküsst, also ehrlich, auf die Küsse meiner Frau verzichte ich weniger gern als auf Kaffee. Aber vielleicht nehmen die Sachsen mich dann trotzdem noch an. Lassen Sie mich an dieser Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön den Übersetzern sagen. Das sind die eigentlichen Märtyrer dieser Tage. Die müssen das... Ja, das ist ein kräftiger Applaus. Das sind ja Christen und die beten jeden Abend dafür, dass ich die Zügel anhalte und überwiegend vernünftig spreche und nicht in Rage gerate, weil ich sonst immer drei Worte auf einmal sage und sie nicht eins verstehen. Die kommen schweißgebadet aus ihren Kabinen. Es gibt ja Übersetzungen in Russisch und Polnisch, Französisch, Englisch, Türkisch, Spanisch und Arabisch und außerhalb von Leipzig auch noch andere Sprachen. Und ich bewundere natürlich die Gebärdendolmetscher, die können das, wie die das hinkriegen. Ich sollte das gleichzeitig können. Wer bin ich? Bin ich wer? Lassen Sie mich mal mit der Gesundheit heute Abend anfangen. Also wir sind ja heute alle sehr gesundheitsbewusst und man achtet auch darauf, dass die Nahrung, die man so zu sich nimmt, ausreichend Vitamine hat. Ich verstehe nicht so viel davon und gehöre auch nicht so zu den Vorkämpfern. Meine Frau erledigt das, die sorgt immer, dass ich halbwegs gesund ernährt bleibe und hat da eine Riesenaufgabe, mich zu erziehen. Ich habe mir aber sagen lassen, wenn man zum Beispiel Vitamin B1 nicht hat, dann besteht die Gefahr, dass bestimmte Nervenkrankheiten auftreten. Vitamin B ist aber darüber hinaus ein unerhört wichtiges Lebenselixier, wie wir alle wissen. Da steht dann B für Beziehungen. Beziehung, sagt man, ist das halbe Leben. Ich glaube sogar, dass Beziehungen das ganze Leben sind. Wir wären gar nicht auf der Welt ohne Beziehungen zu unseren Eltern. Rein körperlich geht das gar nicht. Ich kann gar nicht für mich auf die Welt kommen. Den Vater gezeugt, durch die Mutter geboren. So kommen wir auf die Welt. Und wir würden keinen Tag in dieser Welt überleben, wenn nicht da Menschen wären, die uns ernähren und versorgen würden. Also wir sind total darauf angewiesen, dass wir Beziehungen haben zu anderen Menschen. Wir haben auch Beziehungen zu den Dingen. Also ich muss den Sauerstoff atmen, sonst kann ich nicht leben. Ich brauche Nahrung und zwar die richtige und keine vergiftete. Sonst kann ich überhaupt nicht leben. Ich habe eine Beziehung, lebensnotwendig eine Beziehung zu den Dingen. Die können schlecht sein, die können, wenn ich was Vergiftetes esse zum Beispiel, aber wenn ich etwas nicht habe, was ich lebensnotwendig brauche, die können gut sein, dann tut es mir gut, aber jeder von uns hat notwendigerweise Beziehungen zu den Dingen. Und ich habe eine Beziehung zu mir selbst. Ich habe jemanden gehört, der hat gesagt, manchmal könnte ich mich küssen. Der hat sich gemocht. Nee? Weiß nicht, ob Sie das auch, ist ein bisschen schwierig, kommt drauf an, wohin. Handkuss kann man sich schließlich geben, aber küssen Sie sich mal selber ins Gesicht, das ist dann schon eine artistische Leistung. Aber manche sind ja flexibel, vielleicht kriegen wir es hin. Aber es gibt ja nicht nur solche fröhlichen Leute, die eine so liebevolle Beziehung zu sich selber haben. Manche haben es auch schwierig, die stehen morgens vorm Spiegel, wie der eine, der guckt in den Spiegel, sieht da so ein zerknittertes Gesicht und brummt in den Spiegel, sagt, ich kenne dich zwar nicht, ich mag dich auch nicht, aber rasieren tue ich dich trotzdem. Ich meine, und solche miesen Beziehungen gehen nicht immer so harmlos aus wie in diesem Dialog vor dem Spiegel am Morgen. Manchmal sind sie auch schlimm. Ich las vor wenigen Wochen einen sehr interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung, den zwei türkische Journalisten geschrieben haben. Und darin stand der sehr, sehr bedenkenswerte Satz. Sie schrieben über die Schwierigkeiten, die wir in Deutschland haben in unserem Verhältnis zu Ausländern. Und dann steht da der Satz, die Kehrseite des Selbsthasses ist der Hass auf andere. Wenn man sich selber nicht annehmen kann, wenn man mit sich selber nicht im Frieden lebt, dann lässt man das andere spüren. Dann schlägt man um sich. Wir sind erschrocken, wie viel Gewalt in unserem Land möglich ist. Manche sind ganz entsetzt und sagen, Mensch, nun haben die Lehrer und wer da so am Werke ist, die Sozialpädagogen, die Jugendarbeiter und alle versuchen irgendwie einzuwirken auf die jungen Leute und ihnen was zu erklären und wir haben das Jahr der, die UNO hat das Jahr der Toleranz ausgerufen und wir versuchen alles, was wir können, um zu erklären und dann passiert sowas wie jetzt wieder der Brandanschlag auf die Lübecker Synagoge und unglaubliche Gewalttätigkeiten, bestialisch. Wie kommt das denn? Es gibt sicherlich da viele Gründe für, aber eins, was am meisten Not macht, glaube ich, ist das, dass wenn ein Mensch überhaupt kein Selbstwertgefühl mehr hat, wenn er sich selber empfindet wie den letzten Dreck, dann sucht er oft den Ausweg, irgendein Opfer zu haben, das er platt macht, wie man so schön neudeutsch jetzt sagt, um zu beweisen, sich und anderen zu beweisen, dass es wenigstens einen gibt, der noch mieser dran ist als ihr selber. Diese schwarzen Löcher in der Seele, diese Verzweiflung, diese Verachtung, dieser Hass auf sich selber breitet sich aus in brutaler Gewalt. Wir sind doch völlig harmlos, wenn wir meinen, wir könnten diese tiefe Not, dass Menschen nicht mehr wissen, wer sie sind, sich selber nicht bejahen und annehmen können, dass wir das mit ein bisschen Aufklärung und ein paar Informationen über die Geschichte und die Gegenwart einfach ausfüllen können. Das sind doch viel, viel tiefere Nöte und Kräfte. Erinnern Sie heute wahrhaftig hier nicht über ein paar philosophische Gedanken von Identität, wer bin ich, sondern es geht wirklich um Überlebensfragen für einzelne Menschen, aber auch für unsere Gesellschaft. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Das ist unser Schicksal. Wir leben in einem Geflecht von Beziehungen. Und da ist überhaupt gar kein Streit. Jeder sieht das auch. Und in den letzten Jahren ist das so besonders bewusst geworden. Und in all den drei Beziehungsebenen, die jeder zur Kenntnis genommen hat, haben wir heute Krisen. Wer bin ich? Eine Identitätskrise. Weiß ich noch, wer ich bin? Wir haben Beziehungskrisen. Wir sehnen uns nach vertrauensvollen, gelingenden Beziehungen. Darüber müssen wir in dieser Woche noch sprechen. Und jede dritte Ehe wird geschieden. Wir kriegen es immer weniger hin. Wir haben Beziehungskrisen. Viele trauen sich schon gar nicht mehr zu heiraten, weil sie sagen, ich krieg's doch nicht hin, dass ich dabei bleibe. Und seit Anfang der 70er Jahre spricht sich rum, dass wir eine ökologische Krise, eine Krise in der Beziehung zur Natur haben. Dass wir nicht so weiter damit umgehen können, mit der Natur, wenn wir überleben wollen. Also in der Beziehung zu mir selbst, in Beziehung zu den anderen Menschen, in Beziehung zu den Dingen, diesen lebensnotwendigen Beziehungen, die alle miteinander wiederum in Beziehung stehen, haben wir Probleme. Und das ist wirklich so ein Verbundsystem, denn die Probleme, die wir haben, schlagen immer auf alles durch. Wenn ich Krach habe mit jemand anders, dann versuche ich das irgendwie zu überwinden und aus lauter Aggression und Wut trete ich aufs Gaspedal und fahre wie ein Idiot Auto, beschädige andere. Das heißt, meine Beziehung zu den anderen wirkt auf mich selbst zurück und auf meine Art und Weise, wie ich mit den Dingen umgehe. Da hasst einer sich selber und kann sie nicht leiden. Folge ist, dass er anfängt zu saufen, um zu vergessen oder Tabletten zu schlucken. Das hat natürlich wieder Folgen für seine Familie und für seine Arbeit. Das heißt, jedes wesentliche Problem unseres Lebens schlägt durch auf alle Beziehungsebenen. Und jetzt gibt es eine Kernfrage. Das ist die Frage, welche Rolle spielt die Beziehung zu Gott? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Grundsätzlich zunächst mal zwei Möglichkeiten. Entweder ist Gott eine Einbildung. Wir haben ihn uns ausgedacht und dann sozusagen ins Jenseits projiziert. So wie man mit so einem Diaprojektor ein Bild an die Leinwand projiziert. Aber das Bild ist natürlich gar nicht an der Leinwand, sondern dieses Glasdingelchen da ist ein Projektor. So haben wir Gedanken im Kopf über Gott, unser Gehirn funktioniert wie so ein Diaprojektor und dann projizieren wir den da irgendwo an den Himmel und dann tun wir so, als ob das da Wirklichkeit wäre. Wenn Gott also nur Einbildung ist, uns, unsere Produktion und Projektion, dann geht er auf in der Beziehung, die wir Menschen zu uns selber haben. Denn dann ist er mein Gedanke, mein Wunsch, mein Gefühl. Dann bleibt es dabei, dass es drei wesentliche Beziehungsebenen gibt, in denen wir die Probleme erkennen und lösen müssen. Beziehung zu mir selbst, zu den anderen Menschen und zu den Dingen. Die Bibel aber sagt uns, dass Gott die Welt geschaffen hat. Dass er allem Sein, Raum und Zeit und allem Denken vorgegeben ist. Und dass er nicht nur existiert, weil wir an ihn denken oder glauben, sondern dass er uns geschaffen hat, wie er das Universum geschaffen hat. Und dass dieser Schöpfer sich zu erkennen gegeben hat, sich selbst gezeigt hat, in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist, sodass jeder, der es will, wissen kann, dass Gott lebt und wer Gott ist. Niemand muss in Zukunft im Nebel stochern und bei seinen eigenen Projektionen bleiben. Natürlich, wir haben, weil dieser Gott uns nicht passte, weil dieser Jesus uns nicht schmeckte, deshalb haben wir lieber unsere eigenen Projektionen weiter gepflegt. Das ist so unsere Art. Aber wenn Gott lebt und der Schöpfer unseres Lebens ist, dann heißt das, die Beziehung zu Gott ist die grundlegende, die erste oder die vierte oder wie Sie es auch immer zählen wollen, ist ganz egal. Jedenfalls gehört die Beziehung zu Gott dann so zur Wirklichkeit. Ich kann kein Problem, was wesentlich ist, richtig erkennen, diagnostizieren, wenn ich nicht alle Beziehungsebenen in Betracht ziehe. Die Beziehung zu Gott, was bedeutet das für die Gottesbeziehung? Was bedeutet das für die Beziehung zu mir selbst, zu den anderen Menschen und zu den Dingen? Es schlägt auf alle vier Ebenen durch. Und Sie wissen ja, wenn ich die Diagnose nicht richtig stelle, dann kann ich auch keine richtigen Lösungen finden. Denn die Lösung muss sich auch auf allen vier Ebenen bewegen. Die Frage müssen Sie entscheiden. Keiner von uns, das tut mir leid, keiner von uns hat eine Wahl. Sie haben sie vielleicht entschieden bisher schon in Ihrem Leben? Ich möchte Sie heute bitten, zu überprüfen, wie Sie leben. Denn diese Grundentscheidungen hat enorme praktische Konsequenzen für Ihren Alltag. Wenn das wahr ist, dass Gott nicht lebt, dann brauchen Sie keine Rücksicht auf diese Beziehung zu nehmen. Wenn er aber lebt und Sie nehmen keine Rücksicht auf diese Beziehung bei der Untersuchung der Probleme, bei der Diagnose und bei der Lösung der Probleme, dann war die Diagnose falsch und die Lösungen können dann auch nur falsch sein. Und das wirkt sich dann auf alle Beziehungen aus, so wie Sie mit sich selber umgehen, mit Ihrem eigenen Körper, mit Ihrer Zeit, so wie Sie mit den Menschen umgehen, mit den anderen in Familie und Kollegen, so wie Sie mit den Dingen umgehen. Es schlägt notwendigerweise auf alles durch, weil das die Wirklichkeit ein ganzes unteilbares Beziehungsgeflecht ist. Bedenken Sie das bitte. Die Entscheidung treffen Sie tatsächlich, unweigerlich. Welche ist es? Und wie begründen Sie sie? Haben Sie sie bedacht? Haben Sie sie bedacht? Ich möchte Sie einladen, das Ganze noch einmal neu zu durchdenken und in Frage zu stellen. Unter der Voraussetzung, dass Jesus uns mit Gewissheit zeigt, dass der Schöpfer die entscheidende Beziehung unseres Lebens ist. Wenn diese Beziehung kaputt ist, dann wirkt sich das verheerend aus auf all die anderen Beziehungen, in denen wir leben. Natürlich eben auch auf die Beziehungen, die wir zu uns selbst haben. Wer bin ich? Diese Frage ist eine schiere, eine reine Beziehungsfrage. Deshalb ist Beziehung das ganze Leben. Jesus erzählt einmal eine faszinierende Beziehungsgeschichte, die wird in dem Neuen Testament berichtet, im Lukas-Evangelium Kapitel 15, also im Neuen Testament, im hinteren Teil der Bibel, Lukas-Evangelium Kapitel 15, ist extra nummeriert, dass man es gut findet. Und wenn Sie das vielleicht heute Abend mal noch einmal nachlesen wollen, um es zu bedenken, das ist eine Geschichte, in der deutlich wird, in der Jesus uns deutlich macht, wer wir sind. Das hängt mit unseren gelungenen oder kaputten Beziehungen zusammen. Er erzählt die Geschichte von einem jungen Mann, einem Stino. Also wissen Sie, was ein Stino ist? Ein Stino, das ist in Neudeutsch ein Stinknormaler. So richtig solide, gescheit, tüchtig. Es fehlt einem ja nichts. Er gehört zu einer ordentlichen Familie. Vater hat einen landwirtschaftlichen Betrieb, sogar eine Reihe Angestellte. Auch ein gewisser Wohlstand ist da. Es war richtig normal, gescheiter Junge und so. Nur der Punkt an der Geschichte war, er kam sich mit der Zeit etwas zu behütet vor. Das Ganze hat ihm einfach nicht gelangt. Neulich auf der Autobahn sah ich ein Auto, das hatte einen großen Aufkleber. Und da stand drauf, no risk, no fun. Das heißt, kein Risiko, kein Spaß. Und so fuhr der Typ auch. Irgendwie ist das auch sympathisch. Ich meine, wenn einer schon mit 14 nur daran denkt, was er an Rente kriegt mit 65, das ist ja die programmierte Langeweile, nicht? Also Risikofreudigkeit gehört ja auch zu einem Leben, wo die Post abgeht. So ein Typ war der, von dem Jesus hier spricht. Dem hat's einfach gestunken, diese Normalität. Und deshalb entschließt er sich eines Tages, ich muss hier raus aus diesem behüteten Haus. Ich muss irgendwie hier raus. Und dann plant er das. Wir haben hier eine wunderbare Ausstellung im Foyer in Leipzig von Gerhard Ostertag aufgebaut und plastische Gedanken. Und da sehen Sie das jetzt vor sich, da sehen Sie diesen jungen Mann. Er hat das Hemd ausgezogen, das war behütete zu Hause und dann stürzt er sich kopfüber in das funkelnde, pulsierende Leben. Und angekommen und aufgetaucht ist er dann umgeben von den ganzen quirligen Fragen, natürlich auch den Problemen. Er sieht auch, dass man in Fesseln gerät, das Leben ein brennendes Streichholz, aber besser Feuer und Flamme und dann Ex und Hopp und aus. So dieses Denken war bei dem jungen Kerl dran. Ich will's wagen, ich will das Risiko, ich halte diese Langeweile nicht aus. Auch irgendwie faszinierend, dieser Typ. Und dann geht er hin und sagt seinem Vater, Vater, tut mir leid, so geht es nicht weiter. Ich bitte, zahl mir das Erbteil aus, das mir zusteht. Einen Augenblick kommt er sich miese dabei vor, weil ihm klar ist, dass er jetzt auch die Solidarität mit den Eltern und mit den Geschwistern zerbricht. Aber das kümmert ihn jetzt nicht, die Selbstverwirklichung ist ihm jetzt Nummer eins, da will er raus. Und dann geht er und um sicher zu sein, dass es gelingt, fährt er ganz weit. Reisen ist ja überhaupt der Ausdruck unseres Erlebnishungers und unserer Freiheitssehnsucht. Und die Deutschen sind Weltmeister im Reisen, sagen die Statistiker und Experten. Das heißt, unser Erlebnishunger und unsere Lebenssehnsucht ist riesengroß. So war das bei dem. Er reiste in ein weites Land, hieß es dort. Und heißt es in der Bibel. Und da er gut bei Kasse war, er hatte das Vermögen ja mit, der Vater war offensichtlich nicht ganz arm, hast du was, dann bist du was. Und das ist ja tatsächlich so, das kann ja niemand bestreiten. In dieser Welt kann man sich das Ansehen, die Anerkennung kaufen. Wer das Geld hat, um einen bestimmten Wagen zu fahren, einen sportlichen heißen Ofen oder was auch immer so gefällt, das bringt Respekt. Wir kaufen nicht nur Dinge, um sie zu gebrauchen, sondern um auch Selbstwertgefühl einzukaufen. Und man kann sich auch eine Menge Freiheit kaufen. Wer viel Geld hat, kann sich mehr leisten als Leute, die arm dran sind. Man hat viel Bewegungsfreiheit, viel mehr Möglichkeiten. Das scheint Lebensqualität zu sein. Und wo Geld ist, da sind Freunde. Ob das Freunde sind, stellt sich dann später raus, aber zunächst mal ist Stimmung im Bau. Und wo Freunde und Freundinnen sind, da ist Sex nicht weit. Und Essen und Trinken und Sex sind nun einmal die Dinge, bei denen man sich am schnellsten und am schönsten kurzfristig die Erfüllung seiner Wünsche besorgen kann. Natürlich ist es nicht besonders langlebig, aber wenn man genug Geld hat, kann man es ja oft genug wiederholen. Also
geht das Leben ab. Es wird von diesem jungen Mann berichtet, dass er im Ausland, dass sein Vermögen rumbrachte mit Prassen. Leider, wie kann das anders sein? Die Welt ist, wie sie ist. Gibt's auch Wirtschaftskrisen, es gibt Inflation, das Geld wird entwertet und durch Partys feiern wird's auch nicht vermehrt gerade. Also war Flaute in der Kasse, Ebbe, war nichts mehr. Und merkwürdigerweise wurden die Freunde rar, als das Geld knapp wurde. Und das ist eine missliche Situation. Die äußeren Bedingungen schwierig, selbst nicht mehr bei Kasse und plötzlich wird die Luft dünne. Die Leute nehmen Abstand. Sie haben plötzlich keine Zeit mehr. Aus irgendwelchen Gründen haben sie nicht mehr so viel Zeit für einen. Aber er hat doch Beziehungen, dieser junge Mann. Und er erinnert sich an eine gute Adresse, an jemanden, der ein Unternehmen hatte und sagte, der wird mir doch jetzt helfen. Wir haben so gute Gespräche geführt und wir haben so schöne Feste miteinander gefeiert. Der wird mir doch helfen. Dann geht er hin und sagt also, ich bin in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, ist mir ja peinlich, ich tue es ja nicht gerne, aber du könntest mir eigentlich ein bisschen durchhelfen. Ich habe arbeiten gelernt und ich bin bereit zu arbeiten, ich bin bereit, alles zu tun. Er sagt, das mit der Arbeit ist auch schwierig geworden, nicht? Mit der Arbeit, die Löhne sind zu hoch und wir haben nicht genug und so. Ist nicht so viel, aber irgendwo wirst du in deinem Unternehmen doch einen Platz für mich haben, für einen guten Freund. Und dann sagt er, naja gut, also ich bin ja nicht so. Im landwirtschaftlichen Bereich könnte ich dich unterbringen, du könntest meine Schweine hüten. Da schickt er ihn aufs Feld und lässt ihn die Schweineherde hüten. Wie er sich rumdreht, sagt er, pass mal auf, ich muss dir nur eins sagen. Unter den gegebenen Verhältnissen ist es so, das Schweinefutter ist heutzutage wahnsinnig teuer. Ich meine das mit der Ernährung, dass wir uns klar verstehen, dass du mir nicht an die Diätkost für unsere Säue gehst, ne? Das ist nichts für dich. Der Kerl denkt plötzlich, er wüsste nicht mehr, wo er wäre. Findet sich bei den grunzenden Säuen wieder, hat einen Kohldampf wie verrückt, Hunger bis unter die Arme, möchte sich mit den Schweinen auf ihren Fressdruck stürzen und darf es nicht. Dieser junge Mann war von zu Hause weggegangen, weil ihm alles zu eng war. Und er sagte, das ist nicht die Freiheit hier. Ich brauche eine ganz andere Freiheit zur Selbstverwirklichung. Er wollte raus aus dem Einfluss seines Vaterhauses. Das ist eine gesunde Entwicklung. Das muss so sein. Abnabeln muss man sich. Nesthockerei ist keine gesunde Geschichte. Er ersehnte die Freiheit und das Zuhause, die Bindungen, was man da so für gut und richtig hielt, war ihm alles lästig. Geschenkt, okay. Und jetzt sitzt er da, wenn wir jetzt nicht so viele dabei hätten, da würde ich jetzt das deutsche Grundwort gebrauchen zu dem, was man hier sagen muss, worin er saß. Aber dass ich meinen guten Ruf hier riskiere, verschweige ich es lieber. Ich ahne, nicht? Es könnte mit SCH anfangen. Saß er drin, bis über die Ohren, Oberkante, Unterlippe. Jetzt war er versklavt. Er wollte die Freiheit, die Bindung an den Vater war ihm lästig. Die Verbindung mit den Geschwistern in der Familie war ihm eine Einengung. Das wollte er abstreifen, er wollte sich selbst verwirklichen. Und jetzt war er verkauft, versklavt. Jetzt gönnte man ihm noch nicht einmal mehr den Schweinefraß. Drüben bei den plastischen Gedanken von Gerhard Ostertag steht die Skulptur. Ausverkauftes Ich, da stehen diese Figuren in Tücher gehüllt und in Stricke. Sale steht drauf. Da einer ist irgendwie rausgekommen. Da sehen Sie mit den Leuchtstoffröhren, die Hoffnungen symbolisieren. Einige sind ausgegangen, einige brennen noch. Wann werden sie ausgehen? Sie stehen mitten in einem Blumenfeld, aber sie können es nicht mehr wahrnehmen. Ausverkauftes Ich. Verkauft. So kommt sich dieser Mann vor. Wie kommt man da noch einmal raus? Die Bibel sagt, dass da, wo Menschen sich von Gott lösen, wo sie ohne den Schöpfer leben wollen, da geraten sie in die totale Entfremdung von sich selbst. Nicht nur Entfremdung von Gott, dem Schöpfer, sondern auch in der völligen Entfremdung von sich selbst und voneinander. Mädchen und Jungen gehen heute Abend auf den Strich und verkaufen ihre Körper zum schmutzigen Sex, weil sie das Geld brauchen für die Drogen, ohne die sie nicht mehr leben können. Verkauft. Alkoholiker trinken den letzten miesen Fusel, um ihr Leben auszuhalten, bis zum Abwinken. Wo wir ohne den Schöpfer leben, sind wir total entfremdet. In einem modernen christlichen Song heißt es, ohne den Schöpfer sind die Geschöpfe bald erschöpft. Sie gehen ein im Ich-Krampf, in der Gefangenschaft des Ich-Krampfes, der Habgier, im Terror der Clique, in der Feigheit, sich anpassen zu müssen, um mitzuschwimmen im Strom, wenn man Karriere machen will um jeden Preis. In der Lüge, mit der man einen Betrug durch den nächsten absichern muss und jetzt ein Netzwerk der Lüge voller Angst flechten muss, immer mit der Angst verbunden, man könnte auffallen, irgendwann gehen die Maschen auf und alles löst sich in eine Katastrophe auf. Verkauft. Da sitzt dieser Mann und verkauft. Und da packt ihn das Heimweh. Da packt ihn das Heimweh. Da heißt es, da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner, Hilfsarbeiter hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin in Zukunft nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner letzten Hilfsarbeiter. Er kriegt Heimweh. Der Glanz des Vaterhauses, die Erinnerung daran, strahlt bis in den Dreck der Schweine. Das ist das Schönste, was dieser Abend sein kann. Schöneres kann er nicht sein. Größeres kann dieser Abend nicht sein, als dass er Augenblicke in sich birgt, in denen der Glanz aus Gottes Vaterhaus, seiner Barmherzigkeit, hineinstrahlt in ihr Leben und ein Heimweh auslöst. Wo bin ich? Wo bin ich geblieben? Dieser junge Mann ging in sich, heißt es hier. Meist ist es so, wenn der Frust über uns kommt, schlagen wir um uns. Das habe ich ja vorhin erklärt. So ist es. Frust führt zur Gewalt. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann sagen wir, es kommt ja sowieso nicht drauf an. Und wenn ich schon vor die Hunde und vor die Säue gehe, dann will ich wenigstens die Genugtuung haben, dass noch ein paar andere mitgehen. Und dann schlägt man um sich. Die letzte mörderische Befriedigung, Selbstbefriedigung. Und in diesem Heimweh vom Vaterhaus her kommt der Entschluss, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Nein, ich kann nicht mehr als Sohn kommen. Ich habe alle Rechtsansprüche verspielt. Vielleicht kann ich der letzte Hilfsarbeiter sein. Aber die unterste Position in Beziehung zum Vater ist noch ein erfülltes Leben, verglichen zu der Existenz, die ich hier führe, in der vermeintlichen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, die bei den Schweinen endete. In der Entfremdung der Gefangenschaft. Und was so großartig war, es war nicht nur ein Vorsatz, wie wir ihn ja so häufig fassen. Wie viele Vorsätze haben wir gefasst, wenn wir so einen moralischen gekriegt haben? Nicht? Weil dann hat man einen Vorsatz, es soll alles anders werden. Und hier heißt es, und er machte sich auf. Stinkend und dreckig und mit knurrendem Magen, und er machte sich auf. Einladung zur Heimkehr. Was bin ich dankbar, dass in diesen Tagen hier in Leipzig und an vielen anderen Orten junge und alte Menschen sich aufgemacht haben. Im wörtlichsten Sinne. aufgestanden sind. Und zum Zeichen, dass sie nach Hause zum Vater kommen wollen, auch nach vorne gekommen sind und mit uns gebetet haben. Dankt für die Einladung und Vergebung der Sünden gebetet haben, hier, wie er. Ich will zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel, gegen Gott. Ich bin's nicht mehr wert. Mach mich zu einem letzten Tagelöhner. Er macht sich auf. Ich möchte auch heute Abend, am Schluss dieses Abends, diese Einladung aussprechen. Es ist immer ein Wunder, wenn im Leben eines Menschen aus dem guten Vorsatz, den wir haben, aus der Erkenntnis, die wir gewonnen haben, plötzlich der erste Schritt wird. Jeder weiß, dass mit dem ersten Schritt noch nicht der ganze Weg gegangen ist. Der war noch nicht angekommen. Aber er machte sich auf. Ein erster Schritt von den Gedanken ins Leben, vom Kopf in die Beine. Diese Äußerungen sind so wichtig. Viele haben uns kritisch angefragt, warum macht er das denn, muss das denn sein? Man kann doch alles auch heimlich für sich abmachen. Ja, in Europa sind wir gewöhnt zu sagen, Religion ist Privatsache. Und so pflegen wir unsere guten Vorsätze in unserem Herzen und sie entstehen und sie ersticken und sie gehen aus und es wird nichts draus. Weil unser Leben ein Beziehungsgeflecht ist, weil es Auswirkungen haben soll, ist es so wichtig, dass das, was erkannt ist, was uns wichtig geworden ist innerlich, sich auch äußert, auch in Hände und Beine geht. Und ich weiß auch, wir dramatisieren ja überhaupt nichts, dass man nach vorne kommt in dieser Veranstaltung. Das ist nicht irgendwas Dramatisches. Aber wir Menschen sind so, dass manchmal äußere Dinge uns eine Hilfe, eine Unterstützung für das, was innerlich passiert ist, wenn ich äußerlich zu erkennen gebe, auch anderen gegenüber, in den Beziehungen zu den Mitmenschen, ja, da ist innerlich bei mir eine Entscheidung gefallen, dann hat diese Entscheidung schon ein tatkräftiges Leben gewonnen. Er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und dann erlebte er eine Riesenüberraschung. Wahrscheinlich hat er unterwegs gedacht, um Himmels Willen, was wird der Vater sagen? Der wird natürlich sagen, was alle Eltern immer sagen, törichterweise leider oft sagen in solchen Situationen. Und deshalb fürchten sich unsere Kinder, oft ihre Fehler einzusehen und nochmal eine Kurve zu machen, weil sie denken. Dann sagen die, haben wir dir nicht immer gesagt, hättest du mal früher auf uns gehört und so. Und diese Reden, die hält man ja im Kopf nicht aus. Und dann sagt man ja lieber, also dann löffel ich lieber den Dreck und die Suppe aus, die ich mir eingebrockt habe, als mir das anzuhören. Vielleicht hat er Angst gehabt, der Vater würde ihn so empfangen und unterwegs überlegt, ob er weitergehen soll. Wir wissen es nicht, aber es könnte ja sein. Es könnte ja auch sein, dass sie so denken jetzt und dass du so denkst. Dass Vater so redet, wenn du nach Hause kommst. Und dann kommt die Riesenüberraschung. Das heißt in der Bibel, von Weitem sieht ihn der Vater. Und dann rennt er los seinem Sohn entgegen. Und nun müssen Sie wissen, was das im Orient bedeutet. Jesus erzählt diese Geschichte im Orient, wo man so lange Gewänder trägt. Er rafft das Gewand hoch bis über die Knie. Und das ist etwas Unanständiges. Das tut man nicht im Orient, die Blöße der Beine zu zeigen. Das ist an der Grenze des Schicklichen. Aber er tut es, er muss rennen, denn mit den langen Gewändern kann man nicht rennen, da fällt man ja hin. Also muss er das Gewand hochnehmen, er nimmt diese Schande auf sich, er geht bis zum Äußersten aus Liebe. Er kann nicht gelassen warten, bis der Sohn auch die letzten Meter noch gekommen ist. Er muss ihm entgegenrennen und dann heißt es, er umarmt ihn und küsst ihn mitten in das dreckige Gesicht. Und dieser Kuss ist ein Zeichen der Liebe. Aber im Orient bedeutet der Kuss auch Vater und Sohn. Das ist die ganz offizielle Anerkennung und Wiederannahme. Mein Sohn, ohne Wort, mein Sohn, der kommt gar nicht dazu, sein Sündenbekenntnis zu sprechen. Fängt danach erst an und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich und will jetzt sagen, dass das nicht mehr wert ist. Da erstickt der Vater das in Umarmungen. Er kommt gar nicht zum Ausreden. Und dann zerrt der Vater ihn nach Hause und sagt, bringt einen den schönsten Anzug her. Und das ist merkwürdig, bringt einen Ring. Ich hätte den ja erstmal unter die Dusche geschickt, so wie der gestunken hat. Aber das ging damals nicht um Verzierung, sondern der Ring, das war das Zeichen der königlichen Sohnschaft. Und dann bringt er ihm den Ring und dann sagt, zieht ihm Schuhe an. Auch das ist symbolisch. Denn man braucht im Orient damals nicht unbedingt Schuhe. Es war warm genug und viele gingen barfuß. Aber Schuhe anzuziehen, das konnte ein Rechtsakt sein. Man trat auf das Land, das man berechtigt war, einzunehmen. Das war eine Geste. Du darfst das alles wieder rechtmäßig in Anspruch nehmen, was dem Vater gehört, dir soll's gehören. Volle Einsetzung also. Und dann sagt er, schlachtet das gemästete Kalb. Wir müssen ein Fest machen. Es gab Kalbsteak und Sie müssen wissen, die Kälber damals waren nicht gedopt mit Penicillin. Die konnte man noch essen. Und dann bestellten sie Johannes Nitsch und Manfred Siebald und die ganze Combo für eine richtige Sause, dass da die Post abging und es wunderschöne Töne zur Festfreude gab, wie das sein muss. Deshalb haben wir die Musik so gerne in diesen Tagen. Etwas von der Freude, von der Finderfreude Gottes soll hier erklingen, soll in unsere Ohren kommen. Das geht ja nicht alles nur um Gedanken und um Verstand und Argumente, sondern es geht um Festfreude, weil, so sagt's dann der Vater, mein Sohn war verloren und ist gefunden. Er war tot und er ist lebendig. Getrennt von Gott, das heißt Tod. Isolation ist der Tod. Und versöhnt mit Gott durch die Vergebung der Sünden, das ist das neue Leben, das blühende Leben. Da sagen Sie vielleicht, das ist eine nette Geschichte. Toll. Aber die Wirklichkeit, und das ist nun das Entscheidende, Jesus sagt nicht nur die Wahrheit, er schafft die Wahrheit. Wo sind die ausgebreiteten Arme des Vaters? Wo ist der Vater, der sich nicht schämt, der sich der Schande, der öffentlichen Schande preisgibt, nur weil er aus Liebe seinem nach Hause kehrenden, verlorenen Kind entgegenläuft. Wo ist es denn? Der ewige Gott, der das Universum geschaffen hat, ist ein rennender, ein laufender Gott. Bis in die tiefste Tiefe dieser Welt, in den Schmutz, in die Schande unter dem Kreuz, als sie ihn angenagelt haben vor den Toren Jerusalems auf Golgatha, stehen die Intellektuellen, die religiöse Elite der damaligen Gesellschaft und macht ihre Witze. Na, du Arzt, sagen sie, du hast doch anderen geholfen. Nun hilf dir selbst, dann werden wir an dich glauben. Ja, sagt einer, das wäre doch die Idee. Steig herab vom Kreuz, raus die Nägel und wir glauben an dich. Können Sie sich das vorstellen, was das ist? Auch Bildung schützt nicht vor Bestialität. Diese Lektion haben wir in Deutschland bis in die Gegenwart gelernt. Und diese Wahrheit ist auch unter dem Kreuz entlarvt. Da hängt er. Gott wird Mensch. Nackt, bespuckt, blutend, verspottet. Sodass bis heute die Leute sagen, bist du denn verrückt, mir diesen Jesus zuzumuten? Da gucke ich mich doch lieber um bei den tollen Angeboten des New Age heute. An jeder Ecke kriegen sie heute ein Angebot. Sie dürfen eine Menge Geld dafür zahlen und man zahlt es ja auch, nicht? Gehen Sie ins Forum-Hotel. Kriegen Sie die Antwort, die Sie haben wollen, für einen anständigen Preis. Ich sage, ihr seid doch bekloppt, ihr Christen. Ihr verschenkt, das kann doch gar nichts wert sein. Ein Gott, der was verschenkt. Zahlen lassen muss man die Leute, dass sie bluten. Dann nehmen Sie es ernst. Und da hängt dieser Gott am Kreuz und verblutet. Und wird belacht und bespuckt. Das sind die ausgebreiteten Arme des Vaters. Jesus erzählt nicht nur eine schöne Gleichnisgeschichte von dem barmherzigen Vater, sondern er lebt diese Geschichte. In seiner Person kommt der barmherzige Vater und breitet die Arme aus. Und wenn Sie auf den Gekreuzigten schauen, sehen Sie die ausgebreiteten Arme des Vaters. Er hat die ganze Last der Trennung getragen und er hat so lange gewartet. Und diese Liebe ist so leidenschaftlich. Und der Festtisch ist doch schon so lang gedeckt. Lassen Sie uns doch noch einmal zurückgehen in unsere Ausstellung drüben im Foyer. Der junge Mann ist weg, rein ins pulsierende Leben, rein ins riskante Leben. Zu Hause ist der Festtisch gedeckt. Die Erinnerungsfotos, die Sehnsucht des Vaters. Er möchte so gern den Wein der Freude, die Speise zum Leben. Darüber die Uhr, die symbolisiert, dass er wartet und wartet und wartet auf die Heimkehr des Sohnes und der Tochter. Haben Sie je eine Nacht gewartet auf ein weggelaufenes Kind? Dann wissen Sie, wie schmerzhaft solches Warten der Liebe ist. Und der Vater wartete. Sie sagen, ich habe mit Gott nichts zu tun. Sie sind alt geworden darüber, 40, 50, 60. Und Gott wartet in seiner Liebe, dass sie kommen. Die Arme sind ausgebreitet. Als unsere Kinder klein waren, haben wir das bekannte Spiel gespielt. Wer kommt in meine Arme? Sie kennen das, nicht? Steht man da, so, und dann sagt man, wer kommt in meine Arme? Und dann kommen die angedackelt wie die Wilden und schmeißen sich rein und dann schleudert man die rum. Neulich habe ich das Spielchen gespielt mit unserem Enkelsohn Samuel. Bei uns zu Hause, so an der Treppe. Und ich habe den Atem angehalten, der stand so ein paar Stufen über mir. Ich habe die Arme ausgebreitet und gesagt, wer kommt in meine Arme? Da springt der Typ von oben, wie Britta Baldus von der vom Sprungbrett runter. Da war gar kein Wasser. Voller Vertrauen. Der hat nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass ich den auffange. Wer kommt in meine Arme? Oft habe ich gedacht, so ist es bei Gott. Er breitet die Arme aus und sehnt sich. Es ist aber kein Spiel. In wessen Arme kann ich mich schon werfen mit dem Vertrauen, dass ich wirklich gehalten bin? Es sind die Arme des Gekreuzigten, den Gott auferweckt hat. Diese Arme sind so zart, dass sie niemanden schlagen können. Aber sind so stark, weil sie den Tod überwunden haben, dass sie niemanden mehr fallen lassen. Wer kommt in meine Arme? Und glauben Sie das, wenn Sie das erfahren, dann hat das Folgen. Plötzlich können Sie sich selber annehmen. Ich bin wer? Der allmächtige Gott hat den letzten Blutstropfen für mich gegeben. So kostbar bin ich ihm. Plötzlich können Sie in den Spiegel gucken und sagen, ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Sie entdecken Ihre Gaben und entwickeln sie fleißig und gebrauchen sie zur Hilfe für Menschen und zur Ehre Gottes. Und was manchmal noch viel kostbarer ist, man kann auch seine Grenzen bejahen. Muss nicht ewig sich neidisch nur in das Leben anderer hineinträumen und darüber versäumen, seine eigenen Möglichkeiten zu entwickeln. Kann auch seine eigenen Grenzen annehmen und das ganz besondere Leben, das Gott uns geschenkt hat, als Gabe entdecken. Da blüht ein Mensch auf. Oft ist das nicht mit einem Schnips getan, aber ich sage Ihnen, wenn Sie heute Abend sich öffnen und auf diese Liebe Gottes auf sich wirken lassen und in diese Arme des Jesus Christus sich geben, dann wird dieser Gesundungsprozess unserer Person beginnen. Der aufrechte Gang. Ich bin wer? Weil er mich so sehr liebt. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich auch Freude gewinne an den anderen, die Gott liebt. Ich sehe sie plötzlich nicht mehr als Konkurrenten und Rivalen. Ich freue mich, dass sie mich ergänzen. Ich brauche Ergänzung. Wie die Körperteile im Leib einander sich ergänzen, so brauche ich die Ergänzung durch andere Menschen. Ich kann mich freuen über das, was andere können, was ich nicht kann. Und plötzlich entwickelt sich ein Verlangen und eine Kraft, sich auch mit denen ins Reine zu bringen, die einem schwerfallen. Selbst mit Feinden zu versöhnen. Die Beziehungen zu den anderen werden erneuert. Und plötzlich sehe ich die Welt andere. Die Welt bekommt, die Dinge bekommen nochmal einen neuen Glanz. Sie sind doch Geschöpfe und Gaben Gottes. Plötzlich fange ich an, behutsamer damit umzugehen. Ich kann mich noch anders daran freuen. Auch das Verhältnis zu den Dingen wird erneuert. Das hat Folgen, wenn ich in die Arme des Vaters komme. Ich lade Sie heute Abend ein. Komm nach Haus. In Jesus wartet der Vater. Bis ans Kreuz ist er uns entgegengelaufen und bis in diesen Abend hinein, in seinem Namen, rede ich zu Ihnen. Und ich habe nur eine Botschaft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die sich dem anvertrauen, in seine Arme sich geben, nicht verloren gehen, sondern ewiges, erfülltes, gültiges Leben haben, jetzt und über die Todesgrenze hinaus. Sie fragen, wie soll ich das denn machen? Einfach dadurch, dass Sie endlich Antwort geben auf das Wort der Einladung, die Gott gesprochen hat durch Jesus. Ja, er wartet auf Ihre Antwort. Die Liebe zwingt nicht. Er wird Sie nie manipulieren. Das ist ja unsere Würde, dass wir Antwort geben dürfen, macht uns verantwortlich. Und dadurch, dass ich Verantwortung übernehme, bin ich wer? Wer immer nur manipuliert werden will, wer eine Marionette sein will, wer nie eine eigene Entscheidung trifft.